Schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Martin Bernardi. Ich komme von der Herz-Thorax-Anästhesie im AKH Wien und ich möchte hier einen Fall präsentieren, der uns Anfang dieses Jahres etwas beschäftigt hat. Und es geht, wie schon angekündigt, auch ein bisschen um die Leber. Begleiten Sie mich mit zurück an den 28.02. Es kommt ein 58-jähriger Patient aus einem anderen Spital zur akuten Übernahme. Er ist kontaktierbar, eingetrübt, aber orientiert. Er hat ein tachykardisches Vorhofflimmern mit einem Linksschenkelblock, 150 bis 170 Frequenz im Wechsel, ventrikuläre Tachykardien und sein ICD schockt mehrmals pro Minute. Er ist hämodynamisch instabil mit einem Gamma-Noradrenalin, 10 Gamma-Dopamin und 40-20 Blutdruck. Anamnestisch lässt sich erheben eine dilatative Kardiomyopathie mit 15 bis 20 EF, rezidivierend dekompensiert in den letzten Jahren, rezidivierende Simdax-Therapien. 2008 wurde ihm eine Resynchronisationstherapie, ein ICD implantiert, eine chronische Niereninsuffizienz, rezent eine Pulmonalembolie gehabt, er hat eine Hämochromatose mit rezidivierenden Aderlässen, zuletzt ein bis zwei Jahre davor, es ist nicht ganz ersichtlich gewesen in den Vorbefunden, eine Hypothyreose und eine arterielle Hypertonie. Die Ursache für die derzeitige kardiale Verschlechterung war eine amiodaron-induzierte Hypothyreose. Es gibt leider keinen Verlegungsbrief vom Vorspital bis heute, also wieso er dieses Amiodaron bekommen hat, konnte ich nicht herausfinden. Letztendlich im Haus bei uns wurde unter Lokalanästhesie und Erhaltung der Spontanatmung eine venoarterielle ECMO implantiert zur hämodynamischen Stabilisierung. Er hat eine zweite Beta-Blockade dazu bekommen zur Frequenzkontrolle. Die bereits bekommene thyrostatische Therapie ist fortgeführt worden und ein akutes Nierenversorgnis mit einer kontinuierlichen Hämodialyse therapiert worden. Da vorne nicken schon zwei Herren, die kennen den Fall besser wahrscheinlich, diese Aufnahme. Anamnestisch lässt sich weiter erheben, nachdem der Patient stabilisiert ist, dass er bereits für eine HTX evaluiert wurde. Es gab nur ein Problem, und zwar die Hämochromatose oder besser gesagt die Leberbeteiligung, die fragliche, im Zuge der Hämochromatose. Da hat sich aber kurz bevor vor der Dekompensation in einem Lebervenenkatheter, in einer Biopsie, eigentlich die Leberbeteiligung ausgeschlossen. Und damit stand der Transplantation nichts im Wege. Der Patient hat sich in den nächsten Tagen relativ gut stabilisiert und erholt. Er ist high urgent gelistet worden für eine Herztransplantation. Und diese ist circa eine Woche nach Aufnahme auch durchgeführt worden. Hier sehen Sie relativ klein und unscharf das intraoperative Narkoseprotokoll. 12 Uhr eingeschleust und gegen 23 Uhr ist wieder ausgeschleust. Hinweisen möchte ich deswegen darauf, weil das nicht ganz ohne Probleme gegangen ist. Also es kam zu einem massiven Blutumsatz bei chirurgischen Komplikationen, Aorta Aszendens Einriss, 18 Konserven, 23 FFPs, 5 Thrombozytenkonzentrate, eine Menge an Gerinnungsfaktoren, Gesamtbilanz 20 Liter intraoperativ, wobei natürlich Blutverluste auf dem Boden und in Tüchern nicht quantifizierbar sind, also sind es vielleicht 5 Liter weniger, aber es ist viel gewesen. Ja. Der Patient kommt eigentlich, sage ich mal, relativ stabil auf die Intensivstation, nach dem, was er gerade erlebt hat, also 0,3 Gamma Nor, 2 Einheiten Vasopressin, Simdax, Dovotrex mit 3,5 Gamma, er hat ein NO, ein offenes Sternum, bei dem massiven Volumenumsatz hat sich das nicht mehr verschließen lassen und hat noch ein Laktat von 6,7 und bis zum nächsten Tag in der Früh mit nochmal 3 bis 4 Litern plus, hat er das Laktat abgebaut, hat einen moderaten Beatmungsaufwand von ungefähr 40% Sauerstoff, 8 Pip und 24 Spitzendruck. Die Pressoren lassen sich gut reduzieren auf 0,24 Gamma Nor. Das Vasopressin ist noch drinnen geblieben bis zum dritten Tag und Stobotrex. Die Harnerscheidung ist weiterhin mau und die Zitzer wird fortgeführt. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Blutungsrevision am zweiten postoperativen Tag, und zwar aus der ehemaligen ECMO-Kanülierungsstelle in der Leiste, kommt es zu einer Blutung aus der Arteria femoralis, wo wiederum ein Blutumsatz von 10 Konserven circa stattfindet. Eine Woche später Sternumverschluss, daraufhin Extubation, Am nächsten Tag respiratorische Erschöpfung, Reintubation und eine Tracheotomie, die dann von uns durchgeführt wurde. Es geht um die Leber. Also den Patienten haben Sie jetzt ungefähr kennengelernt. Sie sehen hier exemplarisch das Bilirubin vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zur Transplantation. Und wie Sie schon vermuten, es geht nicht nach unten, sondern es geht weiter schnell nach oben. Was könnten jetzt die Ursachen sein? Das hat uns eigentlich dann Kopfzerbrechen bereitet, nachdem die Akutphase vorbei war. Ist es eine Cholestase? Das ist das Erste, woran wir gedacht haben. Hier ist die anderen Leberfunktionsparameter zusätzlich aufgeschlüsselt. Also Sie sehen in Rot das Bilirubin, den Zeitpunkt der Herztransplantation eingezeichnet, dann die Revision und den Sternumverschluss. Nachdem sich nach der Transplantation zwischen 10 und 15 Bilirubin der Spiegel eingestellt hat und dann die Akutphase vorbei war, haben wir uns gedacht, jetzt brauchen wir mal einen Leberultraschall, den haben wir durchgeführt oder durchführen lassen eigentlich von den Radiologen, und da zeigt sich kein Nachweis einer intra- oder extrahepatischen Cholangiektasie. Die Gallenblase war nur partiell einsehbar, es gibt keinen Hinweis auf irgendein Konkrement. Zwei Tage später, Sie sehen es, das Bilirubin steigt weiter an. Wir machen einen neuen Ultraschall. Hier zeigt sich eigentlich ein ähnliches Bild, bisschen Sludge, kein Nachweis von Konkrement, geringgradige intrahepatische Cholangiektasien, keine extrahepatischen Cholangiektasien. Dann geht es weiter, Bilirubin steigt weiter. Wir haben den Hepatologen beigezogen, und zwar den, der präoperativ mit dem Patienten bereits betraut war, im Rahmen der Hämochromatoseabklärung. Und der schaut sich den Patienten an und sagt, es ist wahrscheinlich eine sekundärsklerosierende Cholangitis. Wenn das Bili über 3 steigt, sollen wir ihn zur Lebertransplantation anmelden. Aber insgesamt hat er eine sehr, sehr schlechte Prognose. Gut, wir haben nicht gewartet, bis es über 30 gegangen ist. Wir sind ein bisschen früher, nämlich 3 Tage später, es war Wochenende zu dem Zeitpunkt, und haben die Allgemeinchirurgen oder die Herzchirurgen haben die Allgemeinchirurgen angesprochen, um dieser Patientin, was für sie wäre. Die haben sie denn genauer angeschaut und haben dann nach 2 Tagen befunden. Wir reevaluieren das in einem Monat, also wieder mal die akute Phase überstehen. Und er hat eine vorhandene Syntheseleistung, also es geht schon noch. Ja. Gut, wie denken Sie, ist es weitergegangen? Keine Leber, also das ist die zweite Phase, eine Woche nach der Evaluation sieht man das Bilirubin jetzt stellvertretend hier, wie es eigentlich abfällt. Jetzt stellt sich für uns wieder die Frage, was könnten die Ursachen sein? Cholestase, toxisch, Stauung, kardial, Massivtransfusion. Ich habe jetzt einmal die Medikamente hier ein bisschen aufgeschlüsselt im Verlauf, die wir für hepatotoxisch sozusagen als erstes denken. Das Amiodaron präoperativ muss man natürlich, darf man nicht vergessen, was wir auch gerade gehört haben, mit einer Halbwertszeit bis zu 100 Tagen. Er ist gekommen unter Bipitaz, das ist auch intraoperativ und postoperativ durchgeführt worden. Dann ist postoperativ das CRP angestiegen, es wurde auf Vancomycin und Meropenem geswitcht. Dann gab es einen Keimnachweis mit einem Ephezium und einem Staphhemolyticus. Der Staphhemolyticus war wenig sensibel auf Vancomycin, darum ist auf Linezolid gewechselt worden. Linezolid schon eher ein bisschen mit Leberenzymerhöhungen vergesellschaftet. 3 Tage später haben wir dann einen Stenotrophomonas in der Bal gefunden. Und da ist dann ein Tag Rocaprin verwendet worden, weil kurz nicht die Hepatotoxizität bedacht wurde. Und es ist dann auf Levofloxacin gewechselt worden. Und kontinuierlich Diamazol. Er hat ja eigentlich eine amiodaron-induzierte Hyperthyreose, die die ganze Ursache war. Und die Schilddrüse ist die ganze Zeit über noch nicht dort, wo sie wieder sein soll. Im weiteren zweiten Teil oder zweiten Verlauf des Patienten ist es so, dass die Antibiotika noch weitergelaufen sind. Es ist dann beim Staphepidermidis in der Blutkultur gewechselt worden, der dann auf Linezolid resistent wurde, auf Tygazil. Und der Stenotrophomonas, den wir von vorher kennen, ist aufs Levofloxacin leider resistent geworden. Darum haben wir nicht recht viele andere Möglichkeiten gehabt, das aufs Rocaprin zu wechseln. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum hier die Gamma-GT und Alkalische dann im zweiten Verlauf ansteigen. Gut, ein bisschen noch zum Volumenumsatz, den wir auch besprochen haben am Anfang. Also ich habe jetzt versucht, die Nettobilanzen dieses Patienten herauszunehmen, wobei, wie schon eingangs erwähnt, man kann es nicht hundertprozentig als absolute Zahlen hernehmen. Also er ist mit 7 Liter plus in die Transplant gegangen, hat dann intraoperativ ungefähr 20 Liter, das heißt, wir sind mit 27 Liter. Dann die Revision mit nochmal 10 Konserven, ungefähr 37 Liter und dann 2 Tage später plus 28 Liter. Also da hat sich ein bisschen Volumenverschiebung getan, würde ich sagen. Wie gesagt, diese Dinge sind nicht quantifiziert. Und wenn man den weiteren Verlauf anschaut, nach dem Sternumverschluss, lässt sich eigentlich der Patient relativ schlecht Volumen entziehen, was sicher auch mit der Infektion oder den Infektionen zusammenhängt. Ja. Erst dann in der zweiten Phase, als das CRP auch unten ist, lassen sich Minusbilanzen erzielen und der Patient stabilisiert sich auch mit den Leberwerten. Ob es ein kausaler Zusammenhang ist, weiß ich nicht. Das war nur interessant in der Aufschlüsselung. Weiters, bei den Patienten ist ein protrahiertes Weaning gewesen, also er hat Schluckstörungen entwickelt, konnte lange nicht dekanaliert werden, weil er einfach 100% aspiriert hat. Er hat keinen hohen Beatmungsaufwand gehabt, den gesamten Aufenthalt über eigentlich. Logotherapie, Physiotherapie und Mobilisation. Und dann ist er letztendlich circa 3 Monate, 2,5 Monate nach Transplantation verlegt worden auf die Intermediate Care und am 6.7., also 4 Monate nach Transplantation, in die Reha-Klinik entlassen worden. Sie sehen ihn hier mit seiner Transplanteurin. Und das ist ein Foto vom 19.10., wo er zur letzten Endomyokardbiopsie im Haus war, wo sie die Leberwerte weitgehend eigentlich erholt haben, mit Ausnahme vom Gamma-GT. Und das Ferritin zieht offensichtlich wieder an, also ganz so ausgeschlossen ist die Hämochromatose, glaube ich, nicht. Vielen Dank.